Wir grüßen uns auch heute Nachmittag wieder im Namen unseres Herrn, zu dessen Namen wir hier zusammengekommen sind. Wir durften uns in diesen Tagen mit dem ersten Thessalonischer Brief beschäftigen und haben uns gestern Abend in besonderer Weise anhand von Kapitel 4 mit dieser Glaubenserwartung beschäftigt, die wir als Gemeinde, als Versammlung Gottes haben. Wir fassen es oft in den kurzen Begriff zusammen: Wir erwarten die Entrückung. Aber gerade im Blick auf die zukünftigen Ereignisse gibt es ja bekanntlich doch auch leider so manche Unkenntnis. Und von daher möchte ich heute Nachmittag einmal zu dieser Fragestellung nehmen, anhand des Wortes natürlich: Was verstehen wir unter dem Begriff Tag des Herrn? Dazu lesen wir jetzt von Kapitel 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Wir lesen dann noch dazu aus dem zweiten Thessalonischer Brief, Kapitel 2. Wir bitten euch aber, Brüder, um der Ankunft unseres Herrn Jesu willen und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung noch erschrecket, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt, oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, und dann wird der Gottlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wunder der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott auch eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Zunächst soweit Gottes Wort. Bevor wir auf diese verlesenen Aussagen des Wortes Gottes eingehen, kurz einige einleitende Hinweise. Vielleicht kann es uns eine kleine Hilfe sein, wenn wir uns zunächst einmal daran erinnern, als der Herr hier auf dieser Erde war. Wir haben in den vier Evangelien ja bekanntlich einen Bericht über die Wirksamkeit und die Tätigkeit des Herrn Jesus. Wir wissen, dass damals der Herr seine Jünger belehrte, dass er zu der Volksmenge sprach und manches, was er damals sowohl den Jüngern wie auch der Volksmenge gesagt hat, fand bei ihnen so gut wie überhaupt kein Verständnis. Einiges wurde sogar überhaupt nicht von den Jüngern wirklich wahrgenommen. So sagte der Herr, als er hier war, dass sie hinaufgehen würde nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen, sagt er, wird in die Hände der Sünder überliefert werden. Sie werden ihn geißeln, sie werden ihn töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Diese Aussage hat der Herr wiederholt. Und wir wissen, dass trotz dieser Wiederholung Petrus den Herrn zurechtweisen wollte oder meinte zu müssen, indem er sagte, Herr, das widerfahre dir ja nicht. An sich unverständlich, dass Petrus sich zu einer solchen Aussage hinreißen ließ, denn was der Herr sagte, war schon durch die Propheten Jahrhunderte zuvor vorhergesagt worden. Die Jünger, und das wissen wir zuverlässig, kannten die Schriften des Alten Testamentes. Aber es ist sehr merkwürdig, dass sie nicht wussten, dass der Christus leiden sollte. Wir fragen uns mit Recht, woher kam diese Unkenntnis im Blick auf bestimmte Wahrheiten, die schon Jahrhunderte, ja Jahrtausende vorhergesagt worden waren. Nun, wir müssen wohl annehmen, dass die Juden, auch die Jünger des Herrn Jesus, diesen Aussagen so gut wie keine Bedeutung beigemessen haben. Sie waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie beschäftigten sich mit den zukünftigen Herrlichkeiten, mit all den wunderbaren Segnungen, die Gott verheißen hatte, und hatten das im Blick auf die Leiden wohl alles, wie man sagt, überlesen. Gott hatte es ganz klar geoffenbart. Hätten sie die Schriften wirklich so ganz für sich in Anspruch genommen, das Wort so genommen, wie es da steht, dann hätten sie das eigentlich verstehen müssen. Später sagt der Herr Jesus ihnen einen ganz ernsten Vorwurf, o ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Also hier lag wahrscheinlich der entscheidende Fehler. Sie hatten geglaubt, aber nicht alles. Und da liegt die Not, liebe Geschwister und Freunde, auch in unserer Zeit. Es gibt viele, die glauben, aber nicht alles. Wir sollten alles glauben, was Gottes Wort sagt. Und nicht das eine oder andere ausklammern. Und das ist ganz wichtig und bedeutungsvoll, besonders auch im Blick auf die zukünftigen Dinge. Denn so wie das prophetische Zeugnis im Alten Testament schon alles ganz klar vorhergesagt hatte, wie es kommen sollte, so hat uns der Geist Gottes auch im Blick auf unsere Zukunft alles genau gesagt, wie es kommen wird. Von daher, so sagt Petrus in seinem zweiten Brief, besitzen wir das prophetische Wort, und zwar befestigt. Und wir tun wohl, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einen dunklen Ort scheint, bis der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Mit anderen Worten, wir besitzen eine Lampe, die hineinleuchtet in die Dunkelheit der Zukunft. Und das ist das prophetische Wort. Dieses Wort ist uns nicht nur oder deshalb gegeben, um unsere menschliche Neugierde zu befriedigen, sondern Gott möchte uns zeigen, welche Pläne, welche Absichten er hat. Einmal, um uns vertraut zu machen mit seinen einzigartigen, wunderbaren Heilsratschlüssen. Aber dieses Vorhersagen bestimmter Dinge hat auch noch einen anderen Grund. Um uns aufmerksam zu machen und zu warnen vor furchtbaren Dingen, die auf die Welt zukommen. Und wir wissen, dass gerade das Zeugnis der Propheten in diesem letzteren Sinne immer wieder wirksam geworden ist. Warnend hat Gott gerade in den Zeiten des Unglaubens und in den Zeiten der Gottlosigkeit auf das Handeln Gottes hingewiesen. Gewiss sprachen sie sehr oft von der Langmut, von der Gnade und von der Barmherzigkeit Gottes. Aber sehr oft sprachen sie auch davon, dass Gottes Langmut und Gnade einmal ein Ende hat. Ich erinnere an die Tage Noahs, einer Zeit, von der gesagt wird, dass die Erde voll Gewalttat war. Und Gott sprach zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Gott kündigte ein Gericht an. Wenn also später in den Tagen Noahs ein furchtbares Flutgericht über die damalige Welt hereinbrach, war das nicht rein zufällig, war das auch nicht so überraschend. Denn rund 120 Jahre hat Noah davon geredet, sowohl durch Worte als auch durch den Bau der Arche. Das Volk oder die Menschen jener Zeit hätten sich von daher durch dieses Zeugnis warnen lassen können. Aber sie waren ungläubig. Sie achtete nicht auf das Reden Gottes. In den späteren Zeitabschnitten der Geschichte hat es weitere große Gerichte Gottes gegeben. Zwar nicht in diesem Umfang wie in den Tagen Noahs. Aber begrenzte Gerichte hat es sehr oft gegeben. Denken wir an Sodom und Gomorra. Denken wir an Israels Geschichte, wo es manche schwere Gerichte gegeben hat, die auch nicht so völlig unangemeldet über das Volk hereingebrochen sind, sondern Propheten haben immer wieder gewarnt und haben darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Gericht kommt. Die einzige Möglichkeit bestand bei dem Volke Israel darin, Buße zu tun, die Gesinnung zu ändern. Aber da man nicht auf das Wort Gottes achtete, war man auch nicht bereit, diese geforderte Buße zu tun. Aber Gottes Wort redet an sehr vielen Stellen davon, dass am Ende dieser Entwicklung in der Menschheitsgeschichte eine Katastrophe stehen wird, die alles bis dahin Gewesene überbieten wird. Von diesem furchtbaren kommenden Gericht redet sogar schon Henoch, der vor oder in den Tagen Noahs gelebt hat. Hier haben wir eigentlich die erste Weissagung Gottes auf dieses kommende Gericht, das noch bevorsteht. Auf diese Weissagung weist Judas, der Prophet im Neuen Testament, hin, wenn er diese Weissagung zitiert, denn schon Henoch, der siebente von Adam, hat geweissagt, dass der Herr kommen wird, inmitten seiner heiligen Tausend, um Gericht zu üben. Meine Lieben, dieses Gericht war zunächst einmal in den Tagen Noahs. Aber diese Weissagung weist weit über diese Zeit hinaus auf das Ende hin. Und diesem Zeitabschnitt gehen wir entgegen. Fast alle Propheten im Alten Bunde reden von diesem kommenden Gericht. Und wenn wir den Römerbrief zur Hand nehmen, dann wird gleich am Anfang auch auf dieses Gericht hingewiesen, wo Paulus darauf aufmerksam macht, Gottes Zorn wird einmal geoffenbart werden über alle Gottlosigkeit. Das ist die traurige, die erschütternde, furchtbare Zukunft. Aber nicht, weil Gott das Gericht gewollt hat, sondern weil der Mensch durch sein ungöttliches Verhalten dieses Gericht herbeiführt. Wir sollten uns wohl dieser Tatsache bewusst sein, dass Gericht immer das allerletzte ist im Handeln Gottes. Erst wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, dann greift Gott zum Gericht. Und so sagt uns Gottes Wort, dass es einen Augenblick geben wird, wo eine ganz, ganz furchtbare Katastrophe über die Menschheit hereinbrechen wird. Dass sie noch nicht gekommen ist, ist tatsächlich nur der Langmut und der Geduld Gottes zuzuschreiben. Davon redet zum Beispiel der Apostel Petrus, wenn er sagt, achtet das nicht für einen Verzug, sondern das ist letztlich Barmherzigkeit. Und zwar will Gott nicht, dass jemand verloren wird. Wenn also dieses schwere, furchtbare Gericht noch nicht hereingebrochen ist, dann ist das nur diesem Umstand zu verdanken, dass Gott noch Menschen erretten will. Dass er noch in großer Geduld die Gefäße seines Zorns, wie es heißt, ertragen und getragen hat. Nun, diese Gerichtszeit oder diese furchtbare Drangsalzeit, wie sie ja auch genannt wird, wird auch sehr oft im Alten Testament schon als der Tag Jahwe oder der Tag Jehovas bezeichnet oder auch in anderen Übersetzungen der Tag des Herrn. Dieser Tag ist identisch mit dem, was wir im 1. Thessalonischer Brief finden, was wir hier gelesen haben. Und zwar Kapitel 5, Vers 2. Ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also Paulus spricht davon, dass dieser Tag eigentlich völlig überraschend kommen wird, und zwar über die Welt, weil sie ja gar nicht mit einem solchen Tag rechnet, eben weil sie das Wort und die Aussagen Gottes nicht ernst nimmt. Meine Lieben, wir wissen, in der Welt lächelt man über solche Verheißungen oder solche Aussagen der Heiligen Schrift, weil man doch der Meinung ist, man wird schon durch Fortschritt, durch Entwicklung und Technik alles letztlich so wieder in den Griff bekommen. Aber das ist ganz gewaltige Torheit. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb meldet sich ja bekanntlich nicht an. Da muss man schon immer mit rechnen, dass er kommt. Nun, was wird an diesem Tage geschehen? Darüber spricht das Alte Testament an sehr vielen Stellen. Und vielleicht sollten wir einmal einige dieser Stellen lesen. Ich sagte schon, fast alle Propheten reden von diesem Tage. Ich erinnere an den Propheten Jesaja, und zwar schreibt er in Kapitel 13, Vers 9, siehe, der Tag Jahwes oder der Tag des Herrn kommt, grausam und Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, und ihre Sünder wird er von derselben vertilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Wir finden weitere Stellen, und zwar im Propheten Hesekiel. Und zwar sagt Hesekiel in Kapitel 30, Vers 3, denn nahe ist der Tag, ja, der Tag des Herrn ist nahe, ein Tag des Gewölks, die Zeit der Nationen wird er sein. Ebenso finden wir einen Hinweis im Propheten Amos, Kapitel 5, Vers 18, wehe denen, welche den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll er euch der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie man jemand vor dem Löwen flieht, wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm ein Bär. Und er kommt nach Hause, stützt seine Hand an die Mauer und es beißt ihn eine Schlange. Wird er nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht und Dunkelheit und nicht Glanz? Der Prophet will an dieser Stelle sagen, durch diese Beispiele, die er hier anführt, man wird diesem Tag oder diesem Gericht nicht entfliehen können. Ähnlich wie wenn jemand einem Löwen entflieht und froh ist, dieser Gewalt entflohen zu sein, und dann begegnet er einem Bär. Versteht er es auch, dem Bär auszuweichen, und kommt glücklich nach Hause und legt seine Hand an die Mauer, sticht ihn die Schlange. Mit anderen Worten, es gibt Entkommen. Am meisten redet wohl der Prophet Joel von diesem Tag des Herrn. Wir haben in diesem kurzen prophetischen Zeugnis drei oder vier Stellen. Da heißt es in Kapitel 1, denn nahe ist der Tag Jehovas und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Kapitel 2, Vers 2, denn es kommt der Tag Jehovas, er ist nahe. Es ist ein Tag der Finsternis, ein Tag der Dunkelheit. Und dann gibt es noch eine Stelle in Kapitel 2, Vers 31. Da heißt es, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und der furchtbare. Und es wird geschehen, Ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Es gibt noch einige andere Stellen, wo dieser Tag beschrieben wird. Ich denke, diese Stellen, die wir gelesen haben, machen schon sehr, sehr deutlich, was wir unter dem Begriff Tag des Herrn zu verstehen haben. Es ist ein Gerichtstag. Wobei wir natürlich bei dieser Aussage Tag des Herrn, Tag des Gerichts, nicht an einen 24-Stunden-Tag denken dürfen in unserem Sinne, sondern andere Stellen der Heiligen Schrift bezeugen das in aller Deutlichkeit, dass dieser Tag eine Zeitepoche ist. Das heißt, eine bestimmte Zeit, in der dieses Gericht sich vollziehen wird. Wir finden ja sehr oft in der Heiligen Schrift, dass der Ausdruck Tag gebraucht oder gewählt wird, um eine Zeitspanne zu bezeichnen. Wir leben zum Beispiel heute am Tage des Heils. Dieser Tag des Heils, das ist nicht nur der heutige Tag, den wir durch Gottes Gnade erleben dürfen. Dieser Tag des Heils, der hat vor 1900 Jahren angefangen. Als der Jesus auferstanden ist, als die Apostel beauftragt wurden, die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, da begann der Tag des Heils. Und er wird noch. Und er wird andauern, bis der Herr wiederkommt. Und zwar zur Entrückung seiner Gemeinde, seiner Versammlung. Wir sehen also, dieser Tag des Heils umfasst rund 2000 Jahre. Ein Tag, wo Gott das Heil, das wunderbare, frohmachende Heil in Christo Jesu anbietet. Aber dieser Tag des Heils oder auch Tag der Gnade wird einmal abgelöst werden durch diesen Tag des Herrn, durch diesen Tag des Gerichts. Und darauf weist Paulus, darauf weisen alle Schreiber auch im Neuen Testament hin, dass dieser Augenblick kommen wird. Wir haben uns gerade hier durch das Lesen dieser Verse daran erinnert, einmal, dieser Tag kommt überraschend. Ich sagte, für die Welt. Denn für die Gläubigen braucht er nicht überraschend zu kommen. Denn Paulus sagt hier im 2. Thessalonicher Brief, dieser Tag kommt nicht, bevor nicht ganz bestimmte Dinge sich erfüllen und bevor nicht manches in dieser Welt geschehen wird. Und was geschehen wird, davon spricht der Apostel im 2. Thessalonicher Brief. Wobei diese Belehrungen hier auch einen ganz besonderen Grund und eine ganz besondere Bedeutung haben. Wenn wir diesen Brief einmal aufmerksam lesen würden, und zwar von Kapitel 1 an, dann würden wir schon sehr bald merken, warum Paulus hier an dieser Stelle diese Belehrung gibt. Denn nachdem er die Thessalonicher damals durch den ersten Brief ermuntert hatte, seine Freude darüber zum Ausdruck gebracht hatte, über ihre Glaubenshaltung und Stellung, war er im zweiten Brief, der kurze Zeit später geschrieben wurde, doch etwas besorgt über ihre Glaubenserwartung und den Blick auf ihre Glaubensstellung. Denn, so schreibt er, ich sage es mit eigenen Worten, es waren damals Briefe in Umlauf gesetzt worden mit der Behauptung, das sind Briefe, die werden hier verbreitet unter Zustimmung des Apostels Paulus. Es waren falsche Lehrer in Erscheinung getreten, die den Thessalonichern sagten, der Tag des Herrn, dieser Tag des Gerichts, der ist schon da. Und sie versuchten das damit zu beweisen, weil die gläubigen Thessalonicher durch ganz, ganz schwere Nöte und Drangsale gehen mussten. Wir dürfen und müssen sogar aufgrund der Aussagen im 2. Thessalonicher Brief annehmen, dass sich die Drangsal, die Schwierigkeiten in Thessalonich nach dem ersten Brief noch verstärkt hatten. Die Leiden waren immer schwerer geworden, die Nöte immer belastender und da kamen falsche Lehrer, die diese Gläubigen in dieser Schwierigkeit dann in eine noch größere Unsicherheit brachten und sagten, merkt ihr das denn nicht? Das ist schon der Tag des Gerichts, von dem die Propheten im alten Bunde geredet haben. Von dieser schweren Not, von dieser schweren Drangsalszeit, die jetzt über euch kommt. Und Paulus sagt dann, lasst euch doch durch solche unbiblische Belehrungen und Beeinflussungen nicht verwirren. Dieser Tag, der Tag des Herrn, wird doch nicht ein Tag der Drangsal sein für euch, die Gläubigen, sondern es wird doch ein Tag der Drangsalszeit für die Ungläubigen. Da liegt der entscheidende Beweis, den Paulus hier im 2. Thessalonicher Brief vorstellt. Denn der Tag des Herrn ist ein Gerichtstag für die ungläubige Welt. Hat also nichts mit den Drangsalen zu tun, durch die die Gläubigen sehr oft gehen mussten. Mein Lieben, der Jesus hatte schon darauf hingewiesen, dass der Weg der Nachfolge auch mit manchen Schwierigkeiten und Leiden verbunden ist. Wir haben uns in diesen Tagen schon wiederholt daran erinnert, dass der Herr das seinen Jüngern schon ganz klar sagte, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Christenverfolgungen, ich sage es einmal ganz einfach, sind nie der Beweis, dass der Tag des Herrn schon da ist. Wir sollten uns durch solche falsche und unbiblische Belehrungen nie beirren lassen. Auch heute sind wir so manchen Einflüssen ausgesetzt. Wir werden von den verschiedensten Seiten bestürmt, beeinflusst durch Ansichten und Meinungen, die zum Teil völlig unbiblisch sind. Der Feind versteht es meisterhaft, manche Gläubige zu beunruhigen, in ganz große innere Nöte und Schwierigkeit zu bringen und leider oft darauf zurückzuführen, weil man die Schriften nicht kennt. Wir sollten uns mehr den Schriften zuwenden. Lasst euch nicht beunruhigen, weder durch Briefe noch durch Worte. Und wenn man das in die heutige Zeit übertragen würde, könnte man das so lesen, lasst euch nicht beirren durch die viele ungeistliche Literatur unserer Zeit. Lasst euch nicht aus der Bahn werfen. Lasst euch vom Wort her belehren. Gottes Wort ist klar, ist vollkommen. Wir haben es wiederholt in diesen Tagen festgestellt. So sagt das auch hier Paulus an dieser Stelle. Diese Leiden, die auf die Gemeinde Gottes kommen, und ich sage noch einmal, es hat immer wieder ganz, ganz furchtbare Leidenszeiten gegeben. Denken wir an die gewaltigen, furchtbaren Christenverfolgungen, die am Anfang unseres Zeitalters stattgefunden haben, damals von Seiten des Römischen Reiches, von den Cäsaren. Wir wissen, wie viele Gläubige damals in der Arena, in den Amphilientheater hingerichtet, den Löwen vorgeworfen wurden, als brennende Fackeln dort geopfert wurden. Im Mittelalter, wie viel Blut ist geflossen? Denken wir an die treuen Zeugen in der Reformation. Viele von ihnen haben ihr Leben gegeben. Und es hat tatsächlich Zeiten gegeben, wo manche Gläubige der gleichen Meinung waren, wie damals bei den Thessalonichern, der Tag des Herrn ist da. So schwer, so furchtbar waren diese Belastungen und diese Leiden, die über die Gläubigen hereinbrachen. Aber Paulus sagt, lasst euch nicht beunruhigen. Mögen diese Leiden auch noch so groß sein, sie sind nie der Beweis, dass der Tag des Herrn da ist. Denn dieser Tag als Gerichtstag wird sich einmal entladen über eine gottlose Welt. Hier sagt Paulus im Thessalonischer Brief, bei euch ist es ja so, ihr habt Leiden und die Welt nimmt diese Leiden nicht zur Kenntnis oder hat keine Schwierigkeit. Es wird doch umgekehrt sein. Dann wird die Welt gerichtet werden. Wir sagten gestern schon, dass der Apostel im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 4, davon spricht, dass das unser Glaubensbekenntnis ist. Er sagt, denn das glauben wir, das, was die Entschlafenen betrifft, Jesus Christus ist gestorben, er ist auferweckt und der Augenblick wird kommen, wo Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen wird. Wir sagten gestern schon, wenn er sie mitbringen wird, und zwar bei seinem Offenbarwerden am Tage des Gerichts, wenn er mitkommen wird, inmitten seiner heiligen Tausend um Gericht zu führen, dann setzt das logischerweise voraus, dass sie vorher zu ihm gegangen sind. Sie können nicht mit ihm kommen, wenn sie nicht bei ihm sind. Und das ist das große Geheimnis, von dem Paulus hier im Thessalonischer Brief und ebenso im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, redet. Ich sage euch ein Geheimnis. Ich sage euch etwas, was bis dahin völlig unbekannt war. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und wir werden dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken, und werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist das große Geheimnis. Was Gott jetzt geoffenbart hat, das kannte man im Alten Testament nicht. Da wusste man wohl, ein Tag des Gerichts kommt. Und man wusste auch, dass wir in Verbindung stehen mit der Offenbarung in Macht und Herrlichkeit, wenn der Herr wiederkommt. Aber dass vorher die Gläubigen entrückt werden und wir sagten, es ist nicht nur ein Entrücken, sondern es ist auch ein Hinrücken zu ihm, das findet vorher statt. Und damit können wir, dürfen wir sogar täglich rechnen. Denn entscheidend für diese Wiederkunft des Herrn, für diese Entrückung der Gläubigen, sind keine Zeitereignisse. Das Einzige, was Voraussetzung ist, das ist die Vollzahl, die vorhanden sein muss. Wenn der Leib Christi vollständig ist, dann kommt er. Wir sagten gestern schon, man darf die Stelle im Römerbrief durchaus in diesen Zusammenhang sehen oder hineinnehmen, wenn Paulus sagt, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, dass die Verstockung Israels zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Dann wird natürlich ganz Israel errettet werden. Wir merken also, die Errettung von ganz Israel wird nach der Entrückung stattfinden, nachdem die Vollzahl eingegangen ist. Und wann erfolgt die Errettung Israels? Nicht die Errettung einzelner Israeliten, das gibt es immer, gibt es auch heute, sondern die Errettung Israels als Nation. Das sagen die Propheten im Alten Bunde ganz klar. Sie erfolgt erst in und nach den Gerichten. Erst nachdem sie durch diese schwere Zeit hindurchgehen, werden sie den erkennen, Zacharja, den sie durchstochen haben. Und wehklagen werden dann alle Stämme des Landes. Das erfolgt erst durch die schwere Drangsalzeit. Darum wird diese Zeit auch die Drangsal Jakobs genannt. Und davon redet auch der Herr Jesus. Und zwar in Matthäus 24. Man hat diesen Abschnitt, Matthäus 24 und 25, oft auch als die sogenannte Endzeitrede des Herrn Jesus bezeichnet. Hier spricht er von dieser kommenden Drangsalzeit. Und er spricht davon, dass es eine so furchtbare Drangsal sein wird, wie sie von Anfang der Welt nicht war, noch sein wird. Mit anderen Worten, es wird alles bis dahin Gewesene übertreffen. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was alles bis dahin übertreffen wird. Das ist nicht nur das Gericht, sondern auch die Gottlosigkeit. Das sollten wir wohl beachten. Wenn Gott ein so furchtbares Gericht über diese Welt bringen wird, dann ist das die Folge von dem Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. In den Tagen Noahs war die Erde voll. Aber in der Zukunft wird es noch größer sein. Wir haben uns in diesen Tagen auch an den Ausdruck des Apostels erinnert, den er oft gebraucht, wenn er von einem Überströmen redet, von einem Überströmen in der Liebe, im Glauben, in guten Werken. Es gibt aber auch ein Überströmen in der Gesetzlosigkeit oder ein Überhandnehmen. Und das wird sein in der Zeit des Antichristen. Da wird das Böse, die Gottlosigkeit und die Gesetzlosigkeit einen kaum noch und nicht mehr zu überbietenden Höhepunkt erreichen. Dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das war schon offenbar. als sie den Herrn Jesus verwarfen. Da war das schon offenbar, dass dieser antichristliche Geist wirksam war. Johannes spricht davon, wenn er die Gläubigen warnt und darauf aufmerksam macht, dass darin ja die Wirksamkeit, die Tätigkeit des Antichristen bestehen wird, der da leugnen wird, dass Jesus der Christus ist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist der Antichrist. Als Johannes diesen Brief damals geschrieben hat, man nimmt an, ungefähr 70, 80 nach Christi, da gab es viele schon, die den Vater und den Sohn leugneten. Da gab es viele, die leugneten, dass Jesus der Christus ist. Und wie viele gibt es heute? Selbst im christlichen Raum gibt es sehr, sehr viele, die das leugnen und in Frage stellen, dass Jesus der Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und wer den Sohn leugnet, leugnet auch den Vater. Wir sehen also, dieser Geist des Antichristen war schon wirksam und ist wirksam und wird immer wirksamer werden. Von daher dürfen wir nicht von dem Gedanken ausgehen, dass sich grundsätzlich etwas ändern wird in der Entwicklung des Christentums. Im Gegenteil, wir müssen davon ausgehen, dass die Verhältnisse des antichristlichen Geistes immer deutlicher, immer sichtbarer werden. Und wenn wir heute aufmerksam in die Entwicklung hineinschauen, dann erleben wir tatsächlich, wie dieser antichristliche, widerchristliche, unbiblische und ungöttliche Geist mehr und mehr Raum gewinnt. Auch in vielen Kreisen, die sich als besonders christlich bezeichnen. Und oft fängt es ja mit der sogenannten Bibelkritik an. Das ist in den meisten Fällen der Ausgangspunkt, um dann zu diesen antigöttlichen, ungeistlichen Aussagen zu kommen. Wir leben in dieser Entwicklung. Sie wird sich steigern. Sie wird einen Höhepunkt erreichen in der Offenbarung dieses antichristlichen Geistes, der dann seine Verkörperung finden wird in einer Person. Und das ist der Antichrist. Und davon redet Paulus, wir haben es gelesen, hier im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Es wird der Mensch der Sünde sein, der göttliche Verehrung für sich in Anspruch nimmt, sich in den Tempel Gottes setzen wird. Und auf diesem Wege sind wir. Aber davon dürfen wir überzeugt sein, liebe Geschwister, wenn das in Erscheinung tritt, dann wird die Gemeinde Gottes nicht mehr da sein. Denn es gibt zwei Dinge, oder besser gesagt, hier zwei Hinweise, wo davon geredet wird, dass etwas da ist, was diese Entwicklung zum Vollmaß des Bösen noch aufhält. Und davon spricht Paulus im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Und zwar finden wir den einen Hinweis in Vers 6 und den zweiten Hinweis in Vers 7. Auch da sollten wir einmal aufmerksam lesen, denn hier haben wir eine unterschiedliche Ausdrucksweise. Da heißt es in Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Und in Vers 7 heißt es, nur ist jetzt der, welcher zurückhält. Hier haben wir zwei unterschiedliche Ausdrücke. Einmal was und zweitens der. Wobei im letzteren Falle eine Person zu sehen ist. Der muss weg. Der muss erst nicht mehr da sein. Dann wird sich dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit entfalten. Was zurückhält, was noch hindert, das ist dann keine Person, sondern das muss eine Ordnung, eine bestimmte Ordnung sein. Nun, die Meinungen der bekannten Bibelausleger gehen hier etwas auseinander. Aber darin sind sich wohl alle treuen Bibelausleger einig, dass wir hier tatsächlich zwei Faktoren haben, die hindernd der Entwicklung im Wege stehen. Unter diesem was zurückhält, sehen zum Beispiel viele die Gemeinde, die Versammlung Gottes. Andere, und ich persönlich neige dieser Überzeugung zu, sehen in diesem, was zurückhält, die göttliche Ordnung, wie sie noch in der Welt vorhanden ist, in der von Gott gegebenen Obrigkeit. Denn es ist keine Obrigkeit von Gott.
Außer von Gott.
Und solange diese Obrigkeiten sind, wird es auch dem Antichristen nicht möglich sein, seine Macht zu entfalten. Denn er wird seine Macht nicht von göttlicher Seite her erhalten, sondern vom Satan her. Von daher dürfen wir wohl annehmen, solange wir das noch haben, eine Obrigkeit, die Gott gegeben, Gott zugelassen, wird der Antichrist nicht in Erscheinung treten. Das Zweite, jetzt ist der, welcher zurückhält, und da sind sich wohl die Bibelausleger in den meisten Fällen einig, da dürfen wir wohl an den Heiligen Geist denken. Denn seit Pfingsten ist der Heilige Geist nicht nur als Einfluss, als Wirksamkeit auf dieser Erde, sondern als Person. Und er wohnt in der Gemeinde, in der Versammlung Gottes. Oder wisst ihr das nicht? Dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn die Gemeinde, die Versammlung durch die Entrückung weggenommen wird, wird auch der Geist Gottes nicht mehr als Person da sein. Und dann ist der aus dem Wege, der dieser Macht des Bösen tatsächlich heute noch hindernd im Wege steht. Ich denke, so dürfen wir diese Dinge und diese Erklärung hier sehen, die Paulus damals den Thessalonischern und damit auch uns gibt. Lieben, wir sollten uns nicht beunruhigen lassen durch manche unbiblische Meinungen unserer Zeit. Eine der weit verbreitetsten unbiblischen Gedanken hört man ja heute in dem Sinne, dass man sagt, ja, die Gemeinde Gottes muss erst geläutert werden, um überhaupt an der Herrlichkeit teilnehmen zu können. Mal eben schon vom rein logischen Denken her muss man sagen, dass eine solche Behauptung natürlich unmöglich ist. Denn wenn der Herr kommt, dann werden ja nur noch einige wenige leben im Blick auf die vielen, die schon entschlafen sind. Und wenn eine Läuterung unumgänglich notwendig ist für die Gemeinde Gottes, dann fragen wir uns mit Recht, warum muss dann nur die letzte Generation geläutert werden und nicht die vielen Generationen unserer Brüder und Schwestern, die schon beim Herrn sind? Kann man dann überhaupt noch von einer Läuterung und Zubereitung der Versammlung reden? Da kann man im besten Falle von der Läuterung einer Generation sprechen. Aber muss dann gerade die letzte Generation geläutert werden? Wobei andererseits die Frage berechtigt ist, ob die Aufnahme in die Herrlichkeit von einer irdischen Läuterung abhängig ist. Sie ist vom Glauben abhängig. Sie ist von der Überzeugung abhängig. Wie wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, dann wissen wir, dass Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen wird. Da steht nichts von Läuterung, da steht nichts von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Da steht nur von der entscheidenden Möglichkeit, die Gott gegeben hat. Und sie besteht in dem persönlichen Glauben, in der Annahme des Heils in Christo Jesu. Und jeder, der den Herrn Jesus heute in dieser Zeit als seinen Herrn und Heiland annimmt, der wird nicht nur errettet, der wird damit auch Glied am Leibe Jesu Christi. Dabei spielt das zunächst keine Rolle, wo er jetzt, ich sage es einmal ganz einfach, seine geistliche Heimat finden mag. Das ändert nichts an der Tatsache, dass er Glied am Leibe Jesu Christi ist. Und mit dieser Frage möchte ich jetzt schließen. Haben wir alle diese Entscheidung schon getroffen? Können wir das alle aus innerer Überzeugung sagen? Jawohl, der Herr Jesus ist mein Heiland und mein Erretter. Dann gehörst du zum Leibe Jesu Christi. Dann bist du dabei, wenn er kommt und wenn er jetzt kommen wird. Wenn du aber diese Entscheidung nicht gemacht hast, dann gehörst du zu denen, von denen Gottes Wort sagt, der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Dann musst du damit rechnen, dass dieser furchtbare Tag dein Tag werden wird.